sitzt ein Team oder da hinten sitzt ein Team. Wenn ich Stefan sage, fühlen sich alle angesprochen. Herzlichen Dank, ihr beiden Stefans, für die Technik. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Christusgemeinde Rennfeldstraße 19. Und für die, die vielleicht zuschalten und mich nicht kennen, ich bin Pastor Joachim Glöckler, seit vielen Jahren Pastor hier in der Gemeinde und freue mich, heute Morgen das Wort Gottes zu predigen. Herzlich willkommen auch hier, wer vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst sitzt. Und ich weiß, dass zum Beispiel ein junger Mann hier sitzt, der Deutsch recht gut schon versteht. Aber wenn er Übersetzungshilfe braucht, dann sollten ihm irgendwelche Leute zur Seite stehen. Okay? Also ein bisschen Englisch wäre gut. Okay, ich hoffe, dass zu Hause alle Deutsch mächtig sind. Ansonsten besorgt euch einen guten Übersetzer. Die Vanessa hat schon angedeutet, es geht inhaltlich stark um das Thema Veränderung. Da bin ich natürlich inspiriert durch die persönliche Veränderung, die bei mir ansteht. Denn ich werde ja immer älter und älter. Das hört gar nicht auf, älter zu werden. Es hat mal jemand gesagt, wenn du jünger werden willst, dann werde jünger. Folge Jesus nach, sei sein Jünger, dann wirst du jünger. Ansonsten wirst du halt immer älter, gell? Ist der Zahn der Zeit, der nagt. Und nächste Woche, du hast schon angedeutet, wird der Stabwechsel stattfinden, wo ich einfach die leitende Verantwortung an meine liebe Kollegin, an die Miriam Schaub, abgebe. Immer noch da bin als Pastor, aber die Verantwortung abgebe. Es ist ein Schnittpunkt, das ist eine Veränderung, die mich betrifft, die Miriam betrifft, die aber auch die ganze Gemeinde irgendwie mit betrifft und die wichtig ist. Das Leben ist ja voller Veränderungen. Wir haben das schöne Bild gesehen von der Valerie. Was ist das für Veränderung im Leben von einem Ehepaar? Wir sind jetzt nicht mehr zu zweit. Wir sind jetzt drei. Und das bedeutet ganz viel Freude, aber es bedeutet auch durchwachte Nächte. Das bedeutet Windeln wechseln und weiß der Geier, was es alles bedeutet. Also es ist richtig viel Veränderung, das stellt den Alltag rasant auf den Kopf. Und so gibt es viele, viele Veränderungen im Leben von jedem von uns. Und da ist ein Sprichwort darüber entstanden. Nichts im Leben ist beständiger als die Veränderung. Es gibt ständig Veränderung. So ist das Leben. Wenn ich jetzt versuche, einen Witz zu erzählen und ihr ihn schon kennt, weil er schon so einen Bart hat, dann lacht bitte trotzdem. Doch, doch, ihr versteht es. Die drei Kennzeichen eines älter werdenden Pastoren. Ja, drei Kennzeichen eines älter werdenden Pastoren. Die Augen lassen nach, ne? Ein zweites Kennzeichen, das sind diese schönen grauen Haare. Und das, ich habe welche. Und das dritte Kennzeichen, ja, also ich muss mich mal überlegen, das habe ich vergessen. Ich weiß ja nicht, was ihr euch da jetzt alles drunter vorstellt, aber ich wollte eigentlich auf das Vergessen hinaus, ne? Dass man halt vergesslich wird. Aber das hatte ich wahrscheinlich schon mein Leben lang, dieses Kennzeichen. Könnte man nie gut Namen merken und bin deshalb immer wieder dankbar für Hilfe, wenn ich auf jemanden zugehe und irgendwie so ein großes Fragezeichen im Gesicht habe. Wer bist denn du? Ich kenne dich, aber ich weiß deinen Namen nicht. Ne? Ja, also es ist Tatsache, ich werde im November 63 und ich habe heute Morgen im Gottesdienst jemand begrüßt, der mir gesagt hat, er wird einen Tag vor mir auch 63. Ja, wunderbar. Wir sind im Club zusammen. Der 63er Club. Da müsst ihr erst mal reinkommen. Und da stehen einfach Veränderungen an. Das ist das Leben. Und ich glaube, dass Veränderung ein Thema ist für jeden, der Jesus nachfolgt. Für jeden, der wirklich angefangen hat, an Gott zu glauben und zu rechnen. Gott ist hier. Deshalb kann es auch gut sein, dass auch während diesem Gottesdienst eine Veränderung fällig ist. Weil du entdeckst, Gott hat zu mir gesprochen. Und weil das so ist, weil er in mein Leben hineinspricht, gibt es Veränderung. Und wir sollten nicht nur auf Veränderungen reagieren, die jetzt irgendwie von außen kommen. Auf die haben wir keinen Einfluss. Die kommen halt. Sondern wir sollten in uns selbst ganz aktiv, proaktiv Veränderung anstreben. Und welche Art Veränderung das sein soll, das möchte ich euch oder mit euch lesen anhand von einem kurzen, aber sehr inhaltsreichen Bibeltext. Ich habe mich schwer getan bei der Wahl der Übersetzung. Da gibt es so viele gute Übersetzungen, Bibeln. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Bibeln ihr zu Hause habt, aber wenn ich in mein Bibelprogramm im Rechner gehe, da habe ich dann auch noch mehr. Und ich habe mich dann bei der Darstellung des Textes nicht mehr mit Hoffnung für alle, sondern mit der neuen Genfer Übersetzung beschäftigt. Die fand ich noch einen Ticken schöner. Und lest mit mir diesen Bibeltext. Wenn ihr zu Hause die Bibel aufschlagt, es ist gut, den Römerbrief Kapitel 12 aufzuschlagen. Wir lesen miteinander die Verse 1 und 2. Und wenn ihr andere Übersetzungen aufgeschlagen habt, dann nehmt das als echte Bereicherung zu vergleichen, welche Schwerpunkte die Übersetzer gelegt haben. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Jetzt mache ich mal die Klammer auf. Ich glaube, Gott freut sich auch, dass ihr heute Morgen hier seid im Gottesdienst. Keine Frage. Wir sollen ja nicht uns einüben, möglichst selten, sondern möglichst häufig zum Gottesdienst zu erscheinen, weil es uns gut tut. Weil wir Gemeinschaft brauchen. Weil wir Lehre brauchen. Weil wir darin Gott begegnen. Aber das ist nur so ein kleiner Bruchteil von dem, was Paulus hier meint, wenn er vom wahren Gottesdienst spricht. Das ist viel mehr. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für den Römerbrief, aber ganz besonders heute für diese beiden Verse, die so klar sind und die hineinsprechen in unseren Alltag. Bitte öffne unser Herz, es zu verstehen, es aufzusaugen, uns davon prägen zu lassen. Danke, dass du jetzt bei jedem Einzelnen von uns wirkst durch deinen Geist. Amen. Paulus fängt ja damit an, dass er erinnert mit dem ersten Vers: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und bevor wir den weiteren Text betrachten, sollten wir uns das auch nochmal vor Augen führen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Im Kapitel 11 dieses Römerbriefs, also genau im Kapitel davor, argumentiert Paulus, dass jüdische Menschen wie nichtjüdische Menschen in ihrem Herzen im Unglauben verschlossen waren. Damit Gott sich über alle erbarme. Paulus selbst staunt darüber und kann es nicht fassen. Er schreibt in diesem Kapitel 11 vorher eben, wie wunderbar ist doch Gott. wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Werden wir heute Morgen auch nicht schaffen, Gott zu begreifen. Aber es geht darum, die Barmherzigkeit Gottes ein Stück weit wenigstens mehr persönlich zu erfassen, was es Gott gekostet hat. Wir haben darüber Lieder gesungen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, weil Gott, der Vater, sich erbarmt hat über diese Welt, weil er nicht länger zuschauen wollte, weil er gehandelt hat. Es ist nicht nur ein Gefühl gewesen, das Gott irgendwo im Himmel hatte, sondern es hat Ausdruck gefunden in seinen Taten. In Psalm 103, da wird Gottes Erbarmen und Barmherzigkeit wunderschön beschrieben. Psalm 103: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Es liegt in Gottes Wesen. Er ist ein barmherziger Gott. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Der Apostel Petrus, ein Kollege von Paulus, beschrieb Gott in seinem ersten Brief, in dem ersten Petrusbrief, mit diesen Worten: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus beschreibt Gott als den Gott der Barmherzigkeit. Es ist ein Staunen darin. Es ist ein dankbares Staunen darin. Gott sei Dank ist Gott barmherzig mit mir, mit uns, mit dieser Welt. Und Jesus Christus hat die Barmherzigkeit Gottes sichtbar gemacht. Er hat sich über uns erbarmt. Er hat Hungernde gespeist, Kranke gesund gemacht, Sündern Vergebung zugesprochen und gab aus diesem Grund sein Leben am Kreuz. Gott hat sich erbarmt. Und du und ich, wir leben jeden Tag von diesem Erbarmen Gottes, auch heute wieder. Gottes Herz bleibt nicht kalt, wenn er an dich denkt. Heute Morgen, in deiner Lebenssituation, jetzt hat der Vater im Himmel Gedanken der Liebe über deinem Leben. Das soll dir heute Morgen richtig Hoffnung machen. Das soll dich richtig stärken. Gott ist ein Gott, der sich erbarmt, der barmherzig ist mit dir und mit mir. Und was auch du immer mitgebracht hast in diesem Gottesdienst oder was ihr zu Hause gerade irgendwie mit euch tragt, was euch zu schaffen macht, Gott ist da, der sich über uns erbarmt. Und wir wollen nicht aus diesem Gottesdienst rausgehen, ohne die Barmherzigkeit Gottes neu für uns in Anspruch zu nehmen. Und so beginnt Kapitel 12 des Römerbriefs. Da hat Paulus einfach nochmal vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und weil Gott so barmherzig ist, weil wir, weil du und ich das schon erfahren haben, können und sollen wir in unserem Leben Gott eine darauf angemessene Antwort geben. Wie kann ich diesem Gott eine angemessene Antwort geben? Auf diese Barmherzigkeit, auf dieses absolute Ja, das er zu uns spricht. Der Apostel Paulus schreibt die einzig angemessene Antwort ist, dass wir unseren Leben, unseren Leib als ein lebendiges Opfer Gott geben. Der Opferritus im Tempel in Jerusalem war ja so angelegt, dass die Menschen, um Vergebung oder auch Dank auszudrücken, Vergebung zu empfangen, ein Opfertier mitgebracht hat. Natürlich ein lebendes, ein Schaf, vielleicht ein Rind, Tauben. Irgendwelche Tiere wurden gebracht und die wurden dann von den Priestern getötet, diese Tiere. Zerteilt und auf einem großen Altar mit Feuer verbrannt. Das waren tote Opfer dann, stimmt's? Die wurden ja vorher getötet. Und Paulus sagt nichts anderes. Seid ihr selbst jetzt das Opfer, aber bitte ein lebendiges Opfer. Mit anderen Worten, eine Entscheidung zu treffen, ich verfüge nicht länger selbst über mein Leben, sondern ich weihe es Gott. Ich lege mich selbst auf diesen Altar als Antwort auf Gottes großes Erbarmen. Wisst ihr, wir sind immer zuerst geliebt. Gott hat immer zuerst Ja zu uns gesagt, bevor er etwas zurückbekommt von uns. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und die einzig angemessene Antwort ist eben, sagt Paulus ganz klar, gib dich Gott. Und zwar ganz. Gott hat kein Interesse an toten Opfern, sondern an lebendigen Opfern. Und das ist natürlich zunächst mal sehr herausfordernd. Das Interessante bei diesem Opferritus im Alten Testament war, dass an nicht wenigen Stellen deutlich gemacht wird, dass Gott im Grunde genommen nicht so sehr an diesem eigentlichen Opferritus interessiert war, dass die Menschen ihm irgendwie ein Tier gebracht haben, sondern dass Gott etwas anderes gesucht hat im Leben jedes einzelnen Menschen. Was hat Gott gesucht? Der Prophet und Richter Samuel stellt eine Frage. Was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser als Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Gott möchte in Wirklichkeit nicht Tiere, die man ihm bringt, sondern möchte, dass wir selbst uns ihm hingeben und wirklich diese Frage ihm stellen, was willst du eigentlich, Gott? Denn dein Wille ist gut. Und ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Und ich will ihn wirklich tun. Ich will nicht nur wissen, was er ist, sondern ich will ihn wirklich tun. Und das eben nicht aus Pflicht, sondern als einzig angemessene Antwort auf Gottes große Barmherzigkeit. Nicht als Befolgung irgendeines Gesetzes, sondern als einzig angemessene Antwort auf Gottes große Barmherzigkeit. Wie gesagt, die Opfer im Alten Testament, die mussten alle sterben. Das Opfer, das Jesus von uns erwartet, bedeutet nicht, dass wir jetzt sterben im körperlichen Sinn, aber dass wir hier wirklich in die Verantwortung gestellt sind, zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir haben ja auch einen Willen, oder? Ziemlich starken sogar. Wenn wir was wollen, meine Herren, es fängt schon bei den ganz Kleinen an. Und das hört nicht auf, wenn wir älter werden. Auch bei älter werdenden Pastoren, die haben auch noch so ein Eigenleben, ne? So ein Eigenwillen. Für die gilt das auch. Es gibt die Herausforderung hier, dass wir uns entscheiden, ich will nicht mehr meinen eigenen Willen leben, sondern ich will den Willen Gottes leben. Es gibt hier eine Entscheidung zu treffen, die ich jeden Tag neu für mein Leben treffe, die du jeden Tag neu für dein Leben treffst. Will ich heute meinen Willen leben oder den Willen des Gottes, der sich über mich so grenzenlos erbarmt hat? Es gibt viele Dinge, die kann ich nicht selber bewirken in meinem Leben. Da gibt es zum Beispiel die Erkenntnis darüber, was Sünde ist. Da ist der Heilige Geist derjenige, der mir die Augen öffnet. Und er ist gründlich. Der Heilige Geist ist gründlich, wenn es darum geht, mir auch mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, das stimmt nicht. Da hast du dich daneben benommen. Da hast du dich im Ton vergriffen. Da hast du etwas nicht getan, was du hättest tun sollen. Der Heilige Geist ist für die Sündenerkenntnis zuständig. Das kann ich nicht selber. Auch, dass ich von Neuem geboren worden bin und nicht mehr einfach nur als Mensch durch diese Gegend laufe, sondern als Kind Gottes, als Königskind, als Königssohn. Das macht er durch seinen Geist. Das kann ich nicht selber tun. Ich habe mir auch nicht selber geistliche Gaben gegriffen, sondern der Heilige Geist hat sie mir geschenkt. Kann ich auch nicht selber machen. Und selbst das Früchte wachsen lassen in meinem Leben, dass es Veränderung jeden Tag gibt, dass etwas vom Wesen von Jesus Tag für Tag mehr sichtbar werden kann in meinem Leben, auch das kann ich nicht machen. Oh, ich kann mich schon anstrengen. Also wisst ihr, wir können uns ja manchmal auch richtig was vorspielen. Hat mal jemand gesagt, wenn jemand kommt und fragt, wie es dir geht, dann bitte erlöst lächeln. Und manchmal kommen wir Sonntagmorgens mit so einem erlösten Lächeln hier an. Aber in uns sieht es ganz anders aus. Da tragen wir ganz heftig an irgendwelchen Schwierigkeiten. Mit uns selbst, mit anderen. Ihr wisst, wovon ich rede. Dass Früchte wachsen, echte Früchte, das bewirkt auch der Geist Gottes in mir. Da muss ich mich gar nicht so doll anstrengen, sondern einfach sagen, hier bin ich, mach was mit mir. Ich bin bereit, heute am Sonntagmorgen, dass deine Früchte durch mein Leben wirken. Und da tut so vieles. Aber es gibt ein paar Dinge. Und hier ist eine Sache im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2. Die tut nicht der Heilige Geist für mich. Da bin ich aufgefordert, Verantwortung für mich zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist ganz einfach die Hingabe meines Lebens. Die Aufforderung, die Paulus hier schreibt, das übernimmt nicht der Heilige Geist für mich. Das übernehme ich selbst. Dass ich sage und entscheide, Gott, verfüge heute, verfüge jetzt über mich. Ich gehöre dir. Ich will nicht länger meinen, sondern ich will deinen Willen tun. Ich bin bereit, gehorsam zu sein. Ich werde nicht länger nur Hörer, Zuhörer von Predigten sein am Sonntagmorgen, sondern ich werde im Alltag am Montag, ich werde sogar, wenn ich zur Tür rausgehe, ich werde jetzt Täter, Überzeugungstäter deines Willens. Eine Mitarbeiterin aus Südafrika sagte 2012 zu uns, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber es reizt mich total, bevor ich dann wirklich mal in Ruhestand gehen werde, nochmal einen Ehekurs zu halten. Wer jemand interessiert an einem Ehekurs? Gibt es hier Interessenten? Also immerhin zwei Paare haben sich schon mal gemeldet. Das täte allen gut, wisst ihr? Also eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt 20 Hände hoch oder 30 Hände hochgehen. Wird euch allen gut tun. Okay, also es gab mehr Zustimmung, als sichtbar wurde mit Handzeichen. Okay, Dankeschön. Das ermutigt mich, darüber nochmal heiß nachzudenken. Könnte dann im Frühjahr vielleicht Wirklichkeit werden. Ihr müsst mir schon sagen, dass ihr auch dabei wärt. Jedenfalls, in diesen Ehekursen haben wir es auch immer wieder von den Sprachen der Liebe, die fünf Sprachen der Liebe. Ich bin sehr interessiert daran zu wissen, was für eine Sprache spricht eigentlich meine Claudi. Und wie gesagt, Jonathan, der spricht Spanisch, ich glaube auch Französisch und Englisch. Er kann schon viele Sprachen. Aber Deutsch sprechen ist das Schwierigste von allem, glaube ich. Ne? Immerhin. Aber er ist so bemüht. Er hat schon so viel drauf, der Kerl. Er kann schon richtig gut verstehen und spricht immer mehr. Er ist daran interessiert, unsere Sprache zu sprechen. Findet ihr das nicht gut? Und ich bin daran interessiert, auch die Sprache von meiner Claudi zu sprechen. Denn wenn ich versuche, ihr Liebe auszudrücken mit einer Sprache, die sie nicht versteht, dann haben wir ein Kommunikationsproblem. Dann versuche ich dauernd irgendwas Gutes zu tun, aber es kommt gar nie an. Und deshalb ist es wichtig für mich als Ehemann zu wissen, was ist denn ihre Sprache der Liebe? Und ich habe herausgefunden im Laufe unserer schon länger währenden Ehe, dass sie sich freut und geliebt fühlt von mir, wenn ich ohne aufgefordert zu sein, aus eigenem Antrieb, meine Klamotten aufräumen, die Spülmaschine bestücke und laufen lasse und auch wieder ausräume und. Also praktische Hilfeleistung von mir im Haushalt, das ist schon allein eine Sprache der Liebe, die ihr richtig gut tut. Und diese Mitarbeiterin aus Südafrika sagte, Gott hat auch eine Liebessprache. Die heißt Gehorsam. Wenn ich Gott also eine Freude machen möchte, wenn ich Gott eine angemessene Antwort geben möchte auf seine große Barmherzigkeit, dann ist es die Entscheidung, dass ich sage, Vater, ich liebe dich, ich liebe deinen Willen und ich werde ihn tun. Und dann fühlt sich Gott von mir dermaßen geliebt. Boah. Dann mache ich Gott eine Freude. Ich weiß nicht, ob Gott Purzelbäume schlägt im Himmel. Aber es gibt eine wunderbare Stelle in den Propheten im Alten Testament. Gott jubelt vor lauter Freude über seine Kinder. Wo wartet Gott eigentlich in deinem Leben darauf, dass du ihm gehorsam bist? Wo hat Gott schon in deinem Leben gesprochen? Mag es lang her sein oder ganz frisch? Und du hast es noch nicht getan, weil es unbequem ist. Weil es deinem eigenen Willen vielleicht gerade konträr entgegenläuft. Weil es dich vielleicht was kosten mag. Vielleicht liegt hier schon ein ganz entscheidender Knoten in deinem Leben. Gott kann dich nicht weiterführen auf deinem Weg, weil du an dieser Stelle eben nicht gehorsam sein willst. Und du kannst seine Kraft und seine Gegenwart in der Fülle, die er eigentlich geben möchte, erst dann erleben, wenn du an dieser Stelle sagst, ja, ich will. Und ich will es ganz neu. Und der Friede Gottes kann dein Herz erst dann neu erfüllen, wenn du dich neu entscheidest, auch an dieser Stelle mit deinem ganzen Leben da zu sein für ihn. Ist er würdig, von dir mit Gehorsam beschenkt zu werden? Ist er würdig, dass du ihn so liebst, dass du um seiner Liebe willen antwortest und sagst, ja Gott, für dich, jederzeit. Und selbst wenn es was kostet. Jesus hat es alles gekostet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat vorher gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, ich will nicht. Es hat Jesus alles gekostet. Ich weiß nicht, was es dich kostet. Aber es ist die einzig angemessene Antwort auf Gottes unfassbar große Barmherzigkeit. Und es bringt in deinem Leben so unfassbar viel. Wenn du dich entscheidest, heute Morgen ganz neu, auch zu Hause vielleicht am Endgerät, wenn du das hörst, zu sagen, ich will es tun. Ich bin bereit, so ein lebendiges Opfer zu sein. Dann dienst du Gott in wahrer Weise. Das ist der wahre Gottesdienst. Und der geschieht nicht am Sonntagmorgen, wenn wir auf unseren Stühlen sitzen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr, dass ihr zu Hause anhört und anschaut, was heute im Gottesdienst passiert. Aber es geht um viel mehr. Wir dienen Gott. Und ein Ausleger der Briefe, William Barclay, fasst das interessant zusammen. Wahrer Gottesdienst besteht nicht in ausgeklügelten Gebeten, in einer wunderbaren Liturgie oder einem großartigen Ritus. Wahrer Gottesdienst vollzieht sich nicht in der Kirche, sondern ist etwas, das vor der ganzen Welt geschieht. Jede Handlung kann zum Gottesdienst werden. Wer sagt, ich gehe zum Gottesdienst in die Kirche, sollte auch imstande sein zu sagen, ich gehe ins Geschäft, ich gehe ins Büro, ich gehe in die Schule, in die Fabrik, in den Garten, um Gott zu dienen und ihn anzubeten. Eine Hausfrau hat vor dem Spülstein ein Schild hängen. Dort kann jeder lesen, hier geschieht täglich viermal Gottesdienst. Und dann sagt Paulus, verändert euch. Veränderung, von der haben wir es ja heute. Verändert euch. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, vollkommen und was ihm gefällt. Paulus warnt die Christen sogar, orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt. Der Zeitgeist ist so mächtig. So mächtig, was über uns kommt durch die Medien, was uns beeinflusst in unserem Denken, ist so stark. Was man tun darf, was man tun soll, was man kaufen soll, wie man leben soll. Zeitgeist. Und Paulus warnt, orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, die normalerweise selbstsüchtig sind und uns oft verderben. Kennt ihr dieses Gebet? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns alle vier. Habt ihr das verstanden? Ich war mir nicht ganz sicher. Das ist Zeitgeist. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Wenn ich frage, Gott, was macht dir jetzt Freude? Am Anfang des Lobpreises habe ich euch gefragt, wie könntet ihr einer euch nahen stehenden Person eine Freude machen nächste Woche? Dann geht er nicht von euch aus, wann macht endlich mir mal jemand eine Freude? Sondern du machst dir Gedanken, was wäre eigentlich, worüber wird sich der Thilo nächste Woche vielleicht freuen? Da fällt mir schon was ein. Es ist eine Veränderung unseres Denkens. Und je mehr ich das einübe, findet eine innere Neuprägung statt, eine echte Veränderung, eine neue Ausrichtung. Unsere Weigerung, die Wertvorstellungen dieser Welt zu übernehmen, muss aber noch tiefer gehen als nur äußere Verhaltensweisen. Sie muss tief in unserer Seele, in unserem Sinn verankert sein. Und wenn der Heilige Geist unseren Sinn so erneuert mit uns zusammen, weil wir anfangen neu zu denken, weil wir uns nach Gott hin ausrichten, weil wir fragen, Gott, was würdest du jetzt eigentlich tun? Ich wiederhole mich mit Beispielen, die so einen Bart haben, aber auch dieses Armbändchen, das die Teenager vor 20 Jahren schon getragen haben, WWJD, What Would Jesus Do, ist genau in diese Richtung gepeilt. Die Frage, Gott, was würdest du jetzt tun? Wie würdest du jetzt mit diesem Menschen reden, handeln? Und das will ich dann tun, was Gott mir zeigt. Und vielleicht ist heute Morgen die Entscheidung dran, ich will dem Heiligen Geist in meinem Leben, in meinem Denken wieder neu mehr Raum geben. Und das tue ich, indem ich bewusst Zeit nehme, um auch wirklich mit ihm zu sprechen. Um ihm Gelegenheit zu geben, zu mir zu sprechen. Dieses Neuausrichten im Denken, indem ich anfange, mehr in seinem Wort zu lesen, weil ich brauche viel mehr die Prägung durch das Wort Gottes als durch die Tageszeitung. Wem gebe ich denn Vorrang? Und dann fange ich an, neue Gedanken zu denken, die mich verändern werden. Das alte Sprichwort, tut mir leid, nach 30, 40 Dienstjahren, das ist ein altes Beispiel. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Es fängt mit dem Denken an. Immer wieder neu. Und wir denken heute Morgen darüber nach, was macht denn eigentlich unseren Papa im Himmel Freude heute, wenn wir Gottesdienst feiern? Worüber freut sich Gott eigentlich am meisten? Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Er freut sich grundsätzlich an uns. Aber wenn wir anfangen, nicht mehr unseren eigenen Willen durchzuboxen, sondern zu sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr zu verstehen, was du willst, und das will ich tun. Boah, dann gibt es im Himmel eine Explosion, da wird gefeiert. Und wir ernten einen Segen, den wir nicht fassen können. Je länger wir bei Gott innerlich zu Hause sind, je mehr wir sein Wort kennen, je deutlicher wir gelernt haben, seine Stimme wahrzunehmen, werden wir immer sicherer zu beurteilen, was in einer Situation jetzt Gottes Wille wäre. Was denn gut ist, was sogar vollkommen ist, was ihm gefällt, was ihm wirklich Freude macht. Gott sucht heute Morgen Menschen, die sich neu dazu entscheiden und sagen, ich will ein lebendiges Opfer für Gott sein. Willst du das? Und wenn du das willst, dann gibt es während dem Lied, das wir gleich noch miteinander singen, die Gelegenheit einfach zu sagen, ich treffe diese Entscheidung jetzt neu. Vielleicht hast du das schon oft gesagt zu Gott, aber vielleicht ist es heute dran, ganz neu zu sagen, dir gehöre ich, für dich will ich leben. Und diese Menschen erleben dann das Geheimnis von dem, was der Heilige Geist in uns in Gang setzt. Dass andere uns morgen bei der Arbeit fragen, was hast du eigentlich, was ich nicht habe, das will ich auch. Und bevor wir das Lied singen, am Ende, nach dem Segen im Gottesdienst, werden hier Beter bereitstehen. Wenn du das einfach nochmal festmachen möchtest, wenn du irgendwas anderes bringst, eine Krankheit, eine Sorge, die wollen dich segnen, die wollen für dich beten. Herzliche Einladung jetzt schon.